Gott und die Welt.
SBS Talkrunde.
Das interessiert mich sehr.
Ich kann viel erzählen und viel sagen, aber da steht noch nichts fest.
Wenn die sich wirklich streiten würden oder auseinandersetzen würden.
Ich komme mit der Theorie und sage, also die dürfen das gar nicht sehen.
Das ist alles ernst.
Gott und die Welt.
Das Thema heute Donald Trump und meine Gäste live im Studio sind Klaus Wiegel, Wirtschaftsexperte und Sustainability Consultant, unter anderem für Windfarmen. Sabine Nielsen, Autorin und aktiv im Community-Bereich, zum Beispiel eine Wanderausstellung über Deutsche in Australien. Und Dr. Gerhard Wiesenfeld von der School of Historical and Philosophical Studies, Uni Melbourne. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend. Guten Abend.
Seit dem 20. Januar also ist er im Amt, Donald Trump. Warum haben ihn die Amerikaner zum Präsidenten gewählt? Ein Außenseiter, ein Mann, der noch nie ein politisches Amt inne gehabt hat.
Sie haben ihn ja nicht eigentlich gewählt. Er ist ja nicht, die populäre Wahl hat er ja nicht gewonnen. Das ist ja dieses komische System, das sie in den USA haben, und da können Sie uns wahrscheinlich mehr darüber erzählen, mit dieser College Vote, ne?
Also konkret 1,5 Millionen plus minus hat er weniger Stimmen gehabt als Hillary Clinton, aber weil die Bundesstaaten und da vor allem die, die wirklich was gezählt haben, gewonnen haben, hat er die Wahl gewonnen. Es ist nicht das erste Mal.
Ja gut, die Ironie ist natürlich, dass das System ursprünglich in die Verfassung aufgenommen worden ist, weil die Verfassungsväter oder die Autoren der Verfassung der Bevölkerung doch nicht so ganz getraut haben und gesagt haben, ihr sollt den Präsidenten nicht direkt wählen, aber wir trauen euch schon zu, dass ihr kompetente Leute in eurem Staat findet, die dann die Wahl für euch machen. Dass das System natürlich jetzt zu so etwas ist, geführt hat, dass die Wahlstimmen dann tatsächlich so en bloc auf ein sehr merkwürdiges Verfahren gegeben haben, das war mit Sicherheit im Jahr 1776 noch nicht klar.
Ich möchte gleich nach weiteren Antworten auf die Frage suchen, warum er gewählt wurde, aber vielleicht zuerst, es ist vieles geschrieben und gesagt worden in den letzten paar Wochen. Ich habe ein Zitat herausgesucht von einem anonymen Blogger im Internetportal Ökonomie für Einsteiger. Ich zitiere: Präsident Donald Trump, was vor einem Jahr noch mehr ein schlechter Witz war, ist Realität geworden. Seither suchen Experten nach Erklärungen, wie es dazu kommen konnte. Viele lassen sich so zusammenfassen: Weiße Amerikaner ohne höhere Bildung, quasi ein Konglomerat aus Rassisten und verbitterten Dummköpfen, sind auf einen Blender und seine simplen Antworten hereingefallen. Stimmt das? Ist es so einfach?
Ich halte das für Blödsinn. Ich halte es auch deswegen für Blödsinn, weil es die einfachen Arbeiter ohne College-Abschluss im Wesentlichen zu Dummköpfen erzählt gilt. Ich kann umgekehrt auch sagen, wenn ich mir so den Rust Belt der USA angucke, ohne dass ich die Wahl gutheiße, aber ich halte das für eine rational sehr sinnvolle Wahl. Nicht, dass die Arbeiter irgendetwas von Donald Trump erwarten können, aber sie hätten auch nichts von Hillary Clinton erwarten können. Auf diese Weise kriegen sie vielleicht die Demokraten dazu, irgendwann mal über ihre eigenen Stammwähler nachzudenken. Dass sie sagen müssen, Leute, wir müssen tatsächlich was für diese Leute tun. Wir können denen nicht immer nur erzählen, wir sind schon näher an den Gewerkschaften als die Republikaner, aber im Effekt tief doch nichts für diese Leute zu tun. Und sozusagen als letztes Mittel der Verzweiflung dann einen Trump zu wählen, das kann ich nachvollziehen.
Ein paar Tatsachen gibt es aus Untersuchungen, die bereits angestellt wurden. Zum Beispiel, Verheiratete wählten ihn deutlicher als Ledige. Erstaunt das?
Verheiratete, Entschuldigung.
Haben Trump mehrheitlich gewählt, Ledige mehrheitlich Clinton. Eine andere Statistik: Trump gewann bei den Männern, Clinton bei den Frauen.
Ja gut, das,
also das ist ja klar.
Ich finde es erstaunlich, dass irgendwelche Frauen Trump gewählt haben mit dem, was er gesagt hat.
Dann vielleicht was anderes. Trump siegte bei Christen, vor allem bei den Protestanten.
Naja, spricht halt dieses Element an, das in Amerika wahrscheinlich sehr stark ist. Ne?
Ich denke, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich auch in den USA ein gewisses Stammwählerpotenzial gibt. Und dass der Republikaner ist nun mal eher konservativ-christlich geprägt oder protestantisch geprägt, und deswegen wird das in der Mehrheit auch dahin gehen. Ähnlich ist es mit dem Verheirateten ledig sein, und ledig sein ist die Frage, wie ist das hängt das mit dem Altersdurchschnitt zusammen? Trump wird vermutlich eher von älteren Leuten gewählt worden sein, die tendenziell vielleicht häufiger verheiratet sind als junge.
Genau, Studenten also sind meistens ledig oder sehr oft. Trump gewann bei den höheren und vor allem bei den mittleren Einkommensschichten. Und nicht unbedingt bei den Armen. Erstaunt das? Weil er hat ja vor allem denen was versprochen. Ziemlich viel sogar.
Aber vielleicht haben die doch ein bisschen mehr Einsicht und wissen, dass sie generell sowieso nicht, dass ihnen generell sowieso nicht geholfen wird. Also vielleicht.
Ja, ich meine, auch da würde ich wiederum sagen, ja, wie sieht das im Verhältnis aus? Das heißt, die absoluten Zahlen sagen vielleicht weniger, als wenn man das mit Romney gegen Obama vor 4 Jahren vergleicht oder vor 5 mittlerweile. Und da denke ich doch, dass im Verhältnis die armen Leute eher diesmal Trump gewählt haben als vor 4 Jahren Romney oder vor 8 Jahren McCain.
Was anderes, und vielleicht spreche ich Sie jetzt an, Klaus Wiegel. Er sei im Wahlkampf rassistisch, frauenfeindlich gewesen, ohne Respekt für Andersdenkende, für Minderheiten, für politische Gegner, wurde total unterschätzt von den Medien. Die haben auch gesagt, er ist unbeliebt, unseriös, vulgär, undiszipliniert, der Wahlkampf war chaotisch. Jetzt wurde er trotzdem gewählt.
Das ist eben sehr schlimm.
Warum haben alle daneben gelegen?
Ich denke, wahrscheinlich die Presse ist damit angesprochen worden, dass sie wahrscheinlich nicht nah genug bei den verschiedenen Veranstaltungen war und die Wähler direkt gehört hat, die Donald Trump gewählt haben. Wenn man allgemein sieht, hat es mich eben auch gewundert, weil er so viele Frauen beleidigt hat. Er hat die Mexikaner oder die Einwanderer beleidigt. Er hat sehr stark gegen die Muslims gesprochen. Wenn diese Gruppen ihn nicht gewählt hätten, da wäre keine Chance gewesen. Aber offensichtlich war Senator Clinton sehr viel weniger wünschenswert gewesen. Und dadurch war eben eine Protestwahl wie in vielen anderen Staaten.
Aber meinen Sie, dass viele das jetzt bereuen, dass sie ihn gar nicht wollten als Präsidenten? Sie wollten vielleicht ein Signal setzen?
Ich denke nicht, dass sie das jetzt bereuen, aber das kann sein, dass sie in 4 Jahren das sehr stark bereuen werden.
Darüber sprechen wir dann bestimmt und dann auch über die Frage, ob er es überhaupt schafft, die 4 Jahre zu überstehen. Er hat ja sehr, sehr viel Porzellan schon zerschlagen in den letzten 2 Wochen. Wer weiß, wo das noch hinführt. Etwas anderes. Viele sagen, 2016, 17 sei die Stunde der Demagogen. In den USA Donald Trump, in Großbritannien Brexit, in Frankreich bald vielleicht Marine Le Pen. Und in Australien haben wir heute in den Nachrichten gehört, selbst Pauline Hanson, sie macht sich jetzt ernsthafter oder rechnet sich Chancen aus, Premierministerin hier zu werden. Was ist da los? Warum diese Welle von Populismus?
Das ist beängstigend. Das finde ich wirklich beängstigend. Wenn ich daran denke, was Deutschland erlebt hat in den 40er Jahren, in den 30er und 40er Jahren, was wir daraus gelernt haben und dass jetzt trotzdem nochmal so eine Welle entsteht, so ein Rechts.
Ist es wirklich vergleichbar?
Ich finde schon.
Was meinen die anderen?
Ich weiß es nicht wirklich. Also ich würde sagen, also Trump hat einen direkten Vorgänger für mich und das ist Berlusconi in Italien. Das ist ziemlich genau der gleiche Typus. Man könnte sagen, Westentaschen Mussolini. Er würde vielleicht gern, aber er kann nicht, weil die Strukturen dann doch zu demokratisch sind. Genau mit Pauline Hanson. Ich meine, das ist sowas, die hat 1,3% der Stimmen bei den letzten Wahlen gekriegt. Die Idee, aber sie hat gefühlte 50% der Berichte in australischen Medien über australische Politiker in sich. Das heißt, da wird auch jemand künstlich, weil Konfliktpotenzial da ist, hochgepusht. Wird so etwas wie ernsthaft, also ich werde auch ab und zu, wie vielleicht auch andere Deutschstämmige in Australien gefragt, ja, wie ist denn das mit der AfD, hat die eine Chance bei den Bundestagswahlen? Soll ich sagen, nee, also die werden ins Parlament kommen, vermutlich, aber dass die in die Regierung kommen oder die Kanzlerschaft stellen, das ist sowas von ausgeschlossen. Aber allein, dass diese Gedanken hochkommen, ist natürlich, alles kann sein. Wenn man sich Umfragen anguckt, ja gut, Trump war immer kurz um die 50% oder kurz um die Mehrheit, war typischerweise eher dagegen, genauso beim Brexit. Das heißt sozusagen, das kann passieren, aber das bei denen, aber das wird hier nicht passieren. Und diese General Verdacht, dass es kommen wird, glaube ich nicht unbedingt. Ich sehe eher so in den letzten Wochen auch gerade den Gegenbewegung. Vor allen Dingen in Frankreich, wo jetzt plötzlich die Sozialisten, die eigentlich totgesagt waren, plötzlich wieder in den Umfragen vorne liegen, dass da eher sowas wie ein Aufstand der Zivilgesellschaft passiert und sagt, nee, also Moment, gegen die auf keinen Fall.
Das ist die große Hoffnung, ja.
Und ein großer Unterschied zwischen Amerika, England und hier ist auch, dass wir eben Wahlpflicht haben und in England und Großbritannien haben erst eben sehr viele jüngere Leute nicht gewählt, haben gedacht, dass die Entscheidung, die sie wollen, gekommen ist.
Und in den USA auch, ja.
In den USA, ja, und England. Und das hat sich sehr negativ eben auf die Ergebnisse ausgewirkt.
Sie hören SBS Radio, die SBS Panelrunde rund um Australien zum Thema Donald Trump, seine Präsidentschaft, die vor gut 2 Wochen begonnen hat. Bleiben Sie dran.
Talking about it all over the world, and I love you folks, and we're going to work together, and we are going to make America great again, and I'll add, greater than ever before.
Donald Trump am 20. Januar bei der Amtseinsetzung in Washington. Wir sprechen nach wie vor über den 45. Präsidenten der USA. Im Studio sind Klaus Wiegel, Sabine Nielsen und Gerhard Wiesenfeld. Sprechen wir doch darüber, was Trump konkret machen will, jetzt in den nächsten 4 Jahren, beginnend mit seiner berühmten Mauer, die er bauen will an der US-mexikanischen Grenze. Was bezweckt er eigentlich damit?
Er will Leute raushalten. Er will die, die er nicht haben will, nicht haben. Und das tut mir leid, aber da muss ich darauf zurückkommen. Ich meine, das haben wir in Deutschland doch alles erlebt. Wir haben doch eine Mauer gehabt. Wir haben doch gelernt, wie schlimm das ist und wie schrecklich das ist. Und trotzdem sagen Leute, ja toll, dann bleiben die jetzt alle mal raus. Die wollen wir ja nicht. Dieses sich einfach gegen ein Volk wehren oder gegen ein Volk, das durch einen Glauben verbunden ist, einfach sagen, die sind nicht gut genug, die wollen wir nicht haben. Das geht zu weit.
Er will die Mauer ja bezahlen lassen von den Mexikanern. Die Mexikaner ja, sagen natürlich, nee, ohne uns. Aber jetzt hat er diesen Trick mit dieser 20-prozentigen Steuer, ein Schutzzoll oder ein Sonderzoll für Güter und Dienstleistungen aus Mexiko. Geht diese Rechnung auf oder bezahlt letztlich dann der US-Konsument die Mauer?
Es sind die Amerikaner, die mexikanischen Güter benutzen und kaufen. So, die werden die 20% Steuern bezahlen.
Aber die Idee ist natürlich wahrscheinlich, dass die Mexikaner dann die Produkte, die Preise senken müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Aber ja, geht diese Rechnung auf aus ökonomischer Sicht?
Irgendwie wird die Mauer bezahlt werden müssen, und entweder macht das der Staat direkt oder er macht das über die Steuern, dass denn die Importeure von den mexikanischen Gütern das bezahlen oder irgendwo anders. Aber er kann natürlich kein unabhängiges Land fragen, die Mauer zu bezahlen. So, er hat das Versprechen gemacht und er muss dafür, oder die amerikanischen Bürger in einer Form oder die anderen müssen dafür bezahlen.
Werden ihm die Amerikaner das übel nehmen, wenn er die Mauer nicht baut?
Das kann schon sein, weil das ist natürlich so ein klassischer Fall von Symbolpolitik. Die Mauer muss gebaut werden. Im Zweifelsfall kann er sich damit rausreden, dass er ein Stück der Mauer baut. Da ist ja zum großen Teil auch schon ein Zaun. Und dann sagt, ja gut, das haben wir. Und dazwischen sind ein paar Berge, da haben wir keine Mauer gebaut. Und denen ist die Mauer noch, weiß ich, 300 Kilometer fertig. Aber natürlich weiß jeder Grenzschutzexperte, dass die Mauer niemanden davon halbhalten wird, wirklich in die USA reinzukommen. Die wollen. Das ist ja keine Situation wie in Australien, dass da komplett einfach sehr viel Wasser drumherum ist, sondern da kommt man durch.
Ein weiteres Wahlversprechen, die Senkung der Einkommensteuer, immer sehr beliebt bei Wahlkämpfen, und auch die Senkung der Unternehmenssteuer, Corporate Tax. Können sich die USA das leisten, Klaus Wiegel?
Finanzlich können sie das nicht, denn wie wir schon ein paar Mal in der Obama-Administration gesehen haben, dass damals schon die USA häufiger an die Schuldengrenze oder Schuldendecke gekommen ist. Und das wird natürlich sehr viel höher passieren, wenn er die Steuern senkt. Oder die Republikaner, die natürlich im Augenblick den Kongress dominieren, werden dann diese Schuldengrenze permanent erhöhen und die Amerikaner werden höhere Schulden machen, was nicht unbedingt positiv für die Wirtschaft ist.
Mhm. Gerhard, Sie sind nicht Ökonome, aber können Sie sich trotzdem vorstellen, er sagt ja, it will be beautiful, also wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, dann geben sie es auch aus.
Ja gut, ich bin kein Ökonom, aber dieses Mantra, das haben wir ja nun von verschiedenen Regierungen über die letzten 30, 40 Jahre gehört, aber da ist dann irgendwann eine Grenze erreicht und wenn man, also die USA haben ja nur ihre Einkommensteuern seit dem Antritt von Ronald Reagan wiederholt nach unten gesetzt, dass sie also wirklich, weiß nicht wie viel, jetzt niedriger, also fast ein Faktor 2 niedriger ist bei der Spitzensteuersatz, als es in den 70er Jahren war. Dass das irgendwann beautiful ist, das glaube ich nicht, weil die Probleme der USA, und das sieht ja tatsächlich auch Trump, wenn man das in Richtung etwa Infrastruktur setzt, nicht darin liegt, dass die Leute zu viel Steuern zahlen.
Das ist ja dieser Spagat, nicht? Dass er verspricht ja auch eine neue Infrastruktur, neue Straßen, neue Brücken, neue Flughäfen. Er schämt sich dafür, für die Flughäfen in Amerika. Er sagt, er sei in China gewesen und das sei alles viel toller da. Ist es wahrscheinlich auch. Die bauen ja wie verrückt. Aber auch hier die Frage, wer soll das bezahlen?
Das müssen Sie eben herausfinden. Und nochmal auf die Steuern zurückzukommen, ist nicht nur die Idee, die Einkommensteuern zu reduzieren, sondern ein gutes Steuersystem zu haben. Und dass man sozusagen, es gibt gute und schlechte Steuern. Und die guten Steuern, die beeinflussen die Wirtschaftsentscheidungen nicht so stark. Aber es gibt auch sogenannte schlechte Steuern, wo man eben nicht erwartete Konsequenzen bekommt. Und da wäre es sehr viel besser von den Amerikanern, dass sie eine Steuerreform machen würden, genau wie wir das hier in Australien häufiger vorgehabt haben in den letzten Jahren, aber dann sind die meisten Vorschläge auch nicht ausgeführt worden.
Steuern, Infrastruktur, das interessiert ja vor allem die Amerikaner, denke ich, obwohl es natürlich auch für uns Konsequenzen hat. Aber etwas, was international Schlagzeilen machte, ist sein Dekret, eine seiner ersten Taten, dieser Einreisebann für Menschen aus 7 mehrheitlich muslimischen Ländern. Das Dekret betrifft Bürger aus Syrien, Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia und Sudan. Sabine, ich weiß, Sie sind empört.
Ja, bin ich. Ich finde es einfach. Es ist einfach schrecklich, einfach Leute pauschal rauszuhalten.
Für 90 Tage
vorerst. Das soll dann ja vorerst, ja.
Und das Gericht hat ja entschieden jetzt gerade, dass es
zuerst mal nicht gilt. Ja, und was machen die Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwo in Flüchtlingslagern sitzen, die da hungern, die da kalt sind, die abgewiesen werden, die sowieso schon alles verloren haben. Genau das haben wir ja auch alles erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ganzen Flüchtlinge, die ganzen Leute, die ihre Heimat nicht mehr hatten. Wie schrecklich das war und wie schnell Leute vergessen, das wundert mich.
Er hat es ja gemacht, um Terrorakte mögliche zu verhindern. Ja. Ist das ein Argument?
Ja, nein, nicht wirklich. Wobei, also ich meine, ich teile Ihre moralische Empörung, aber ich bin eher erstaunt, wie handwerklich unfähig das Ganze gemacht worden ist. Weil wenn es um Flüchtlinge geht, ist ja eine Sache, aber es geht dann zum Teil hochqualifizierte Angestellte, die in den USA arbeiten, die plötzlich nicht mehr ins Land kommen, wo denn die Firmen Aufstand machen, wie, was macht ihr mit unseren Führungskräften, dass die da plötzlich nicht mehr reinkommen, dass das etwas ist, was die Trump-Administration offensichtlich überhaupt nicht gesehen hat, dass wer denn da so alles mit einem iranischen Reisepass in den USA arbeitet.
Ja, einfach diese Pauschal.
Das ist das eine und das andere eben, wo wir jetzt gesehen haben, dass er schon zweimal praktisch von den Gerichten und von dem Appealhof zurückgepfiffen wurde und das eben auch sehr schlecht die Entscheidung implementiert haben, anstatt sich ein grünes Licht zu holen und das implementieren zu haben, was er machen konnte.
Und warum betrifft es nicht die Länder, die tatsächlich Terroristen hatten in den USA? Mhm. Stichwort September 11. Da gab es ja, Mehrheit waren aus Saudi-Arabien, Ägypten und dann auch aus den Arabischen Emiraten. Und keines dieser drei Länder ist auf der Liste.
Mhm. Genau. Und einmal letztens hat Trump gesagt, er macht ja immer so Sprüche, we keep the bad people out, wir lassen die schlechten Leute bleiben draußen. Aber hallo, wie viele schlechte Leute sind da in Amerika? Wie viele sogenannte schlechte Leute werden von der amerikanischen Polizei einfach erschossen? Der Mann hat einfach überhaupt keinen, der denkt überhaupt nicht nach. Mhm. Das ist so gefährlich an ihm.
Und bei den anderen Ländern, ich denke, das ist wirklich so eine Weltsicht von Trump und seinen Leuten, die einfach eben nicht sieht, was da eigentlich passiert. Und so, wo er vermutlich dann die Liste der Länder durchgegangen ist, ich will ihm noch nicht mal unterstellen, dass das mit seinen eigenen Geschäftsinteressen zu tun hat, aber er sagte, Saudi-Arabien, die sind zu wichtig, Kuwait auch. Jemen, kennt jemand aus dem Jemen? Nö, gut, den haben wir nicht. Und dass das wirklich so nach diesem Motto gegangen ist, wo man sich denkt, um Gottes Willen. Mhm. Normalerweise sollte ein Präsident irgendeines Landes doch einen großen Beraterstab um sich haben von Leuten, die Kenntnis haben und die ihm dann sagen können aus vielleicht sogar erster Hand, also das Land, da ist das und das und da sind jetzt die terroristischen Organisationen dabei, was aufzubauen, da sind wir lieber vorsichtig, bei den anderen Ländern eher nicht.
Okay, und das führt uns vielleicht zur letzten Frage heute, und zwar die, ob Trump die vierjährige Amtszeit überleben wird. Eine wichtige Frage, und um sie ein bisschen einzustimmen, habe ich was vorbereitet, eine Stimme eines Trump-Wählers, der schon jetzt ein mulmiges Gefühl im Magen hat. Wir nennen ihn Joe, und er meint,
I wasn't a Trump supporter, but since he got elected, I hope he is very successful. If not, the country will suffer, and I'm fearful that instead of moving up, we're going to move down further, and we've been taking a pretty good beating over the years, and I'm not optimistic due to the mere fact with his business ties and the people he's surrounded himself, big business, that he's got working class people in his best interest.
Ja, hat er recht, dieser Joe? Oder sind seine Befürchtungen zumindest verständlich?
Für mich schon, ja. Ja, ich finde das unbedingt.
Wenn er es nicht überlebt, es müsste ja ein Impeachment geben, nicht? Wie funktioniert das genau? Ich glaube, Gerhard Wiesenfeld, Sie kennen sich da aus.
Ihm muss halt ein Bruch der Verfassung vorgeworfen werden. Oder beziehungsweise etwas wie Meineid, etwas hochjustiziables. In dem Moment müsste der Kongress auch in einem mehrstufigen Verfahren darüber abstimmen, ob er denn tatsächlich des Amtes enthoben wird. Das Ganze, wenn es das gegeben hat, das hat es ein paar Mal in der amerikanischen Geschichte gegeben, es war immer ein sehr politisches Verfahren. Das heißt, es hängt nicht daran, ob er denn nun wirklich die Verfassung gebrochen hat oder etwas anderes gesagt hat, sondern ob das Ganze, der Kongress in seiner großen Mehrheit, das heißt, nicht nur eine Partei, sondern auch zumindest ein gewisser Prozentsatz der anderen Partei meint, er müsse des Amtes entfernt werden. Und das ist halt häufig der Fall, dass in diesem Fall denn etwa die Republikaner sagen, nein, der schadet uns so viel, dass wir versuchen, ihn aus dem Amt zu drängen. Wobei ich bei Trump mir vorstellen kann, dass er im Zweifelsfall, genauso wie damals Richard Nixon, im Zweifelsfall vorher sagt, nee, also tut mir leid, Leute,
ist es auch denkbar, dass er sich freiwillig verabschiedet, weil ihm das Ganze einfach auch
zu
viel
ist.
Weil
alle so gemein zu ihm sind, vor allem.
Er will ja geliebt werden, ne?
Ja.
Also ich denke, im Moment gibt es für mich nur zwei Varianten bei ihm. Die eine ist, dass er seinen Kurs weiterfährt, das wird nicht lange gut gehen. Das andere ist, dass er irgendwie den einen Beraterstab um Steve Bannon, Kellyanne Conway rausschmeißt, mit dem Rest weitermacht, und das wird dann plötzlich eine normal konservative republikanische Präsidentschaft. Wenn man sich etwa anguckt, wie Ronald Reagan Anfang 1981 angefangen hat, das war auch die ersten halbes Jahr, wo man jeder gedacht hat, das geht nicht lange weiter so. Irgendwann hat sich das Ganze dann eingenordet. Das kann auch bei Trump passieren.
Oder gesundheitlich. Er ist zwar erst 70, aber man weiß ja nie. Und was ich meine er ist eitel, eigentlich schon fast krankhaft eitel. Das wird mir auch von Experten so gesagt. Ein bisschen, das geht dann in Richtung Berlusconi, wie Sie sagten. Ja, hochinteressant. Für viel mehr reicht es leider nicht mehr heute. Aber ich denke, wir werden bestimmt wieder an ähnlicher Stelle über Donald Trump sprechen hier bei SBS.
Wenn wir noch Zeit haben.
Ich bin Christian Fröhlicher und bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch im Studio. Das waren also Klaus Wiegel, Wirtschaftsexperte und Sustainability Consultant, Sabine Nielsen, Autorin und aktiv in unserer deutschen Community, und Gerhard Wiesenfeld von der School of Historical and Philosophical Studies, Uni Melbourne. Alles Gute, vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.